Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria, willkommen in unserer Sendung Katechismus sagt Ihnen heute Monika Barget. Heute geht es bei uns um die Aufgaben der Laien in der Kirche und diesmal besonders um ehrenamtliche Laiendienste. Das Ehrenamt trägt die Kirche wesentlich mit und gerade in Zeiten rückläufiger Kirchensteuern und knapper Gemeindekassen ist das freiwillige, unbezahlte Engagement vieler Männer und Frauen wesentlich für das kirchliche Leben. Laien, die sich in der Kirche einbringen, haben in den meisten Fällen keine pädagogische oder theologische Ausbildung. Aber sie bringen viele Begabungen und Erfahrungen in die Gemeinden ein, die die Aufgaben der Priester, Diakone und hauptamtlichen Gemeindemitarbeiter ergänzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Laien in der Kirche den Mut finden, für unsere Gemeinden vor Ort Verantwortung zu übernehmen. Es reicht also nicht aus, Kirche als Dienstleistungsanbieter zu sehen, bei dem man sich etwas abholen kann. Kirche lebt davon, dass all ihre Glieder auch bereit sind, etwas zu geben. Wie genau das ehrenamtliche Engagement der Laien in der Kirche heute aussieht und wo man sich auf Laiendienste in der Gemeinde vorbereiten kann, besprechen wir bei Radio Horeb und Radio Maria in dieser Sendung mit einem Theologen, der gezielt in der Begleitung und Weiterbildung ehrenamtlicher Laien tätig ist. Unser Gast heute ist Norbert Streit, Abteilungsleiter des Pastoralseminars für ehrenamtliche Laiendienste in der Diözese Augsburg. Grüß Gott und willkommen, Herr Streit, und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für diese Sendung.
Gerne, grüß Gott, Frau Barget.
Herr Streit, ich habe schon gesagt, Sie arbeiten beim Pastoralseminar in Augsburg. Vielen Hörern ist das vielleicht kein Begriff. Was versteht man denn unter dieser Einrichtung?
Das Pastoralseminar ist eine Abteilung innerhalb des bischöflichen Seelsorgeamtes und ist begründet worden offiziell 1979 mit dem Auftrag, Laienmenschen aus den Pfarrgemeinden zu schulen und zu begleiten, die sich bereit erklären, ehrenamtliche Dienste in ihren Pfarreien zu übernehmen. In der Gründungsurkunde von Weihnachten 1978 hat damals Bischof Stümpfle ganz schöne Formulierungen gefunden. Vielleicht kann ich die Ihnen kurz vortragen. Da heißt es, um die Diözese Augsburg als Familie Gottes zu erbauen, um das innere Leben und das äußere Gesicht der Pfarrgemeinde zu erneuern, um die Gesellschaft mit dem Geist Jesu Christi zu durchdringen, um die Mitverantwortung aller Getauften und Gefirmten für die Sendung der Kirche zu fördern, um ehrenamtliche Mitarbeiter in den Pfarreien zu gewinnen, um apostolisch gesinnte Laien für die heute notwendigen Dienste auszubilden, errichte ich mit Wirkung vom 1. Januar 1979 das Pastoralseminar für ehrenamtliche Laiendienste. Das war eine Zeit, in der vieles aufgebrochen ist. In Ende der 70er Jahre, und da hat Bischof Stümpfle bei uns in Augsburg eben diesen Entschluss gefasst, extra für die Laien so ein Institut einzurichten.
Das Gründungsjahr 1979 verweist auch auf die Reformen des Zweiten Vatikanums, dass dort eben das Laienengagement ganz besonders gewürdigt wurde. Gibt es denn solche Pastoralseminare seither in allen Diözesen oder ist Augsburg eine Ausnahme?
Leider nicht. Augsburg ist da ein singulärer Fall in Deutschland. Die bayerischen Bischöfe haben zwar schon 5 Jahre vorher gemeinsam mit Bischof Stümpfle in der Bayerischen Bischofskonferenz überlegt, die Laienförderung stärker anzuschieben. In den anderen Diözesen haben das dann aber im Laufe der Geschichte mehr die Referenten für die Pfarrgemeinderäte übernommen oder andere Einrichtungen, die es dort innerhalb der Seelsorgeämter gegeben hat.
Sie bereiten im Pastoralseminar also ehrenamtliche Mitarbeiter besonders auf pfarrliche Aufgaben vor. Ja. Sie haben dazu auch einen Impuls vorbereitet. Wir freuen uns, mehr darüber zu hören, was das Laienengagement in der Pfarrgemeinde ausmacht.
Ja, ich möchte beginnen mit einem Zitat unseres Papstes Benedikt XVI., der im Anfang März 2010 eine Stadtrandgemeinde in Rom besucht hat. Und da hat er für manche Ohren Erstaunliches gesagt. Ich zitiere, wir brauchen einen Mentalitätswechsel, vor allem mit Blick auf die Laien. Man sollte diese nicht mehr nur als Mitarbeiter des Klerus ansehen, sondern sie wirklich als Mitverantwortliche am Sein und Handeln der Kirche anerkennen. Auf diese Weise würde ein reifer und engagierter Laienstand gefördert. Und er macht weiter, indem er seine Zuhörer anspricht, liebe christliche Familien und liebe junge Leute, die ihr hier lebt, lasst euch immer mehr einbeziehen in die Verkündigung des Evangeliums. Wartet nicht, dass andere euch Botschaften bringen, sondern macht euch selbst zu Missionaren Christi bei euren Brüdern, da wo sie wohnen, arbeiten, studieren oder die Freizeit verbringen. In diesem kurzen Zitat von Benedikt XVI. Steckt schon eine Menge und vielleicht auch das Wichtigste zu unserer Thematik drin. Ich habe mir 5 Punkte überlegt und möchte mit dem ersten beginnen. Wer sind denn die Laien? Warum heißen sie so? Im normalen Sprachgebrauch wird das Wort Laie ja immer etwas despektierlich verwendet. Der Laie ist eben kein Experte. Der Laie ist sowas Ähnliches wie ein Amateur, der eine Sache gern mag, aber eben kein Profi ist. Oder im schlimmeren Fall ist er ein Dilettant. Der mag zwar eine Sache gern tun, aber kann es halt nicht so recht, also kein Könner. Im kirchlichen Sprachgebrauch ist eher das Gegenteil der Fall. Wir Laien sind sehr wohl Experten, nämlich für unsere eigene Beziehung zu Christus dem Herrn. Wir sind Experten für unser Leben und für die Lebensgestaltung aus dem Glauben. Wir können Profi sein in Sachen Evangelisierung und Gestaltung unserer Mit- und Umwelt. Und wir sind wohl auch Könner, nämlich Könner in der Gestaltung unseres familiären christlichen Lebens oder auch als Einzelne. Zumindest der Möglichkeit nach. Im kirchlichen Sprachgebrauch ist das Wort Laie eigentlich ein Ehrentitel. Das Wort Laie verweist darauf, dass wir als getaufte und gefirmte Angehörige des Volkes Gottes sind. Wir sind Teil des auserwählten Volkes. Drum Laie ein Ehrentitel. Damit ist aber bereits der Auftrag an uns verbunden. Wir Christen sollen der ganzen Welt zeigen, wie gut und wie ernst Gott es mit uns Menschen und mit der Welt, mit seiner Schöpfung meint. Wir sollen Gottes frohe Botschaft, sein Evangelium weitertragen. Wir sollen dafür sorgen, dass Gottes Herrschaft zu den Menschen kommen kann. Was ist nun die Tätigkeit der Laien? Das möchte ich in meinem zweiten Punkt näher anschauen. Wir Laien sind in der Kirche tätig. Zunächst, wie schon gesagt, als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pfarreien, in den Gemeinschaften oder in den Verbänden. Aber auch als Religionslehrerinnen und Religionslehrer, als hauptberufliche pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zum Beispiel als Pastoralreferent, wie ich selber einer bin, mit vollem Theologiestudium, also als sogenannter Laientheologe unterwegs. Als Leiter des Pastoralseminars für ehrenamtliche Laiendienste bei uns in der Diözese Augsburg sind mir unsere Ehrenamtlichen in den Pfarrgemeinden ans Herz gelegt. Das betrifft ihre Grundausbildung, ihre Motivation und Befähigung zur Mitarbeit in allen Bereichen der pfarrlichen Seelsorge und auch in den Gremien. Also zum Beispiel im Pfarrgemeinderat, in unseren Seelsorgeteams, in den Seelsorgeeinheiten, in Liturgie- oder Diakonatskreisen, und da gäbe es noch viele andere Beispiele zu nennen. Und es geht auch zur Befähigung zum Zeugnis des Lebens und zum Zeugnis des Wortes. Und es geht nicht zuletzt um die geistliche Vertiefung derer, die sich ehrenamtlich einsetzen. Das geschieht bei uns, bei mehrteiligen Ausbildungskursen, bei Fortbildungswochenenden oder Fortbildungstagen und regelmäßigen Treffen, zum Beispiel auf Dekanatsebene. Erst kürzlich haben wir in Augsburg im Rahmen der jährlichen Ulrichswallfahrtswoche einen Tag des Ehrenamtes begangen. Das bietet sich heuer an, weil Europäisches Jahr der Freiwilligendienste ist. Wir haben das Motto gewählt: freiwillig, gläubig, engagiert. Dabei reichte die Palette der Engagierten von der Aktion Hoffnung über die klassischen katholischen Verbände bis hin zu den Wegen erwachsenen Glaubens, wo doch etliche Ehrenamtliche gemeinsam mit hauptberuflichen Kolleginnen und Kollegen engagiert sind. Sie sehen, es ist ein äußerst breites Spektrum kirchlichen Engagements, das hier deutlich und sichtbar geworden ist. Ich komme zum dritten Punkt. Ich habe mir dafür die Unterscheidung in den Heilsdienst und den Weltauftrag bei den kirchlichen Tätigkeiten der Laien gewählt. Das sind zwei Stichworte, die immer wieder in den offiziellen Dokumenten schon seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine Rolle spielen. Im Konzilstext, in der Konstitution über die Kirche, steht das Zitat: Es ist Sache der Laien, Kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge, das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt, in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie, also wir Laien, von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe vom Geist des Evangeliums geleitet auszuüben. Und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen. Und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens Christus den anderen kundzumachen. Aufgabe der Laien ist es also in besonderer Weise, alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu durchleuchten und zu ordnen, dass sie immer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen. Soweit dieses Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus der Kirchenkonstitution. Die Weltverantwortung der Laien bringt somit eine wesentliche Dimension der Kirche zum Ausdruck. Die Kirche ist ja im Wesentlichen Kirche in der Welt und für die Welt. Der Dienst der Kirche darf also nicht nur oder auch nur in erster Linie in der Gemeinde gesehen werden. Da würden wir einer schlimmen Verkürzung aufsitzen. Es wird immer wieder betont in den römischen Schreiben, dass zunächst vor allem Ehe und Familie ein wichtiger Bereich sind für unser Apostolat als Laien. Sie sind der Ursprung und das Fundament der menschlichen Gesellschaft. Die Kirche im Kleinen, eine Art Hauskirche heißt es immer wieder. Und dazu kommen dann der Bereich der Erziehung, das soziale Milieu, der Arbeitsplatz, die Wissenschaft, die Kunst, die Literatur, auch Wirtschaft und Politik. In dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Christi Fideles Laici von Papst Johannes Paul II. Auf Deutsch über die Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt aus dem Jahr 1988 sind ganz schön die vielen Beispiele genannt, wo die Kirche den Einsatz der Laien dringend wünscht und erwartet. Da wird genannt: Der Dienst am Menschen und an der Gesellschaft allgemein, der Einsatz für die Menschenwürde, das Eintreten für das Recht auf Leben zu Beginn des Lebens und am Ende des Lebens, das Eintreten für die Religionsfreiheit. Wir sind eingeladen, das Stichwort kam schon, unsere eigenen Familien vom Evangelium her zu prägen. Wir sind eingeladen, Einrichtungen und Dienste der Nächstenliebe zu unterstützen, tatkräftig zu fördern. Und wir sind aufgefordert, uns einzumischen auf wirtschaftlicher, sozialer, gesetzgebender, verwaltungsmäßiger und auch kultureller Ebene. Also es geht darum, Freiheit und Gerechtigkeit, Solidarität und selbstlose Hingabe für das Gemeinwohl voranzubringen, auf einen einfachen Lebensstil zu achten und andere auch mit der Nase sozusagen draufzustoßen. Es geht darum, die Vorliebe für die Armen und für die Letzten in der Gesellschaft, die uns Christus vorgelebt hat, auch in unsere Gesellschaftsordnung nicht vergessen zu lassen. Es geht um die Themen Frieden und Abrüstung. Es geht um das Thema Entwicklung der Völker und Nationen. Es geht um die soziale Frage im Kleinen wie im Großen, um die Frage des Privateigentums, um alle ökologischen Fragen. Soweit diese breite Palette. Aber es geht eben nicht nur beim Einsatz der Laien um den Weltauftrag, der uns in besonderer Weise anvertraut ist, sondern es geht in unserem Laienapostolat auch um den Heilsdienst der Kirche selber. Auch wir Laien sind zur Mitwirkung und Mitverantwortung in der Kirche berufen. Auch wir sollen die Probleme, die Hoffnungen und Erwartungen, aber auch die Ängste und Sorgen der Welt in der Kirche präsent machen und zugleich auch nach Antworten aus dem Geist des Evangeliums suchen. Die Laien sollen sich um einen selbstverantwortlichen Glauben bemühen und aus dem Glauben heraus das Leben in ihren Gemeinden und in der Kirche insgesamt mitbestimmen. Wir brauchen in unserer Zeit, denke ich, immer mehr den mündigen Laien. Mündig freilich im Glauben und in der Liebe. Nicht nur im freimütigen Wort. Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, dass auch der Geschlechtsausgleich stattfindet. Männer wie Frauen sollen in allen Bereichen des Apostolats einen ebenbürtigen Platz einnehmen. Vielleicht kann man da auch ein paar Aufgaben auszählen, wo verschiedene Charismen, die ja vorhanden sind und die wir bei den Laien finden, zum Ausdruck kommen können. Es geht im innerkirchlichen Bereich, natürlich denkt da jeder zuerst dran, um Vorbereitung und Mitgestaltung von Gottesdiensten. Es geht um die Dienste als Lektoren, als Kantoren, als Kommentatoren. Es geht um katechetische, karitative und soziale Dienste. Es geht um die Betreuung von einzelnen Gruppen, einzelnen Wohnvierteln. Es geht um Familienkreise. Es geht um Gesprächsgruppen von Einzelnen. Es geht um die Durchführung besonderer Aktionen. Die Gruppen, die Vereine, die Verbände habe ich schon in anderem Zusammenhang erwähnt. Ganz besonders, denke ich, sollte man auch immer wieder das Gebet füreinander und das stellvertretende Gebet für die anderen nennen. Ich denke, das sind wichtige, unersetzliche Beiträge für unseren Dienst als Christen in der Kirche, dass wir füreinander und für die Anliegen, die an uns herangetragen werden, beten. So verwirklichen wir unsere priesterliche Berufung als Gottesvolk, indem wir für die Anliegen beten. Manche Laien werden, so wie wir es vorher schon von den hauptberuflich genannten Berufsgruppen gehört haben, zur unmittelbaren Mitarbeit am Apostolat des kirchlichen Amtes berufen und durch besondere Beauftragung zu bestimmten kirchlichen Diensten bestellt, bei den Religionslehrern zum Beispiel durch die Missio. Ja, damit kann ich zum vierten Punkt kommen, zur Zusammenarbeit von Amtsträgern und Laien in der Kirche, die unabdingbar erscheint. Wenn es so ist mit unserer gemeinsamen Berufung, dann sind wir auch eng darauf verwiesen, in engster und in guter Weise zusammenzuarbeiten. Auch hier gefällt mir ein Zitat besonders gut, das in der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums zu finden ist. Da heißt es: Die Laien haben auch das Recht, ihre Bedürfnisse und Wünsche vorzutragen und entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und Stellung, die sie einnehmen, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung zu dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären. Gläubigen sollen ihren Hirten in dem, was sie in Ausübung ihrer Sendung sagen und tun, bereitwillig folgen. Umgekehrt sollen aber auch die Hirten die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern und deren klugen Rat suchen. Sie sollen vor allem die gerechte Freiheit, die allen im irdischen und bürgerlichen Bereich zusteht, sorgfältig anerkennen. Und das Konzil greift dann als Schlussfolgerung den Satz auf: Aus solchem vertrautem Umgang zwischen Laien und Hirten kann man viel Gutes für die Kirche erwarten. Ich drehe die Aussage dann manchmal um und sage bei Vorträgen: Auch das Umgekehrte gibt einen Sinn, wenn es nämlich keinen solchen vertrauten Umgang zwischen Laien und Hirten in unseren Gemeinden, in unserer Kirche gibt, dann muss man leider auch viel Schlechtes für die Kirche erwarten. Also der vertraute Umgang müsste unser Grundanliegen sein, wenn wir es mit unserer Kirche ernst und gut meinen. Ja, und dann wäre zum Schluss noch als fünfter Punkt die Bedeutung der Gremien zu nennen, die für dieses gute Miteinander hilfreich sein soll. Inwiefern das gut gelingt, das ist natürlich vom Praktischen her immer noch eine andere Frage. Aber das war auch nach den Ideen des Konzils und dann auch später infolge unserer Würzburger Synode, der gemeinsamen Synode der Bistümer Deutschlands, das erklärte Ziel, die geforderten Pastoralräte in dieser Weise zu formen, wie wir es eben haben, als Pfarrgemeinderäte, als Dekanatsräte, Diözesanrat, geht es dann weiter. Wir haben aber auch die Beratung auf den Zwischenebenen, eben in den schon genannten Seelsorgeteams, in den Pfarreiengemeinschaften, in den Regionalpastoralräten oder in anderen Diözesen dann als Diözesanforum oder Diözesankomitee. Diese Gremien sollen die anstehenden Probleme zeitig wahrnehmen und sozusagen selber auf die Signale des Heiligen Geistes, die in der Zeit gegeben sind, achten. Sie sollen Informationen sammeln und weitergeben, die verschiedenen Dienste, die wir haben in der Kirche, inspirieren und koordinieren, die gemeinsame Arbeit beraten, planen, für ihre Durchführung besorgt sein und so die Amtsträger nach Kräften unterstützen. Dies sollte alles natürlich, ich betone es nochmal, nicht in einer aktionistischen Weise, unter der viele manchmal sehr leiden und auch zu Recht leiden, sondern in einer geistlichen Weise geschehen. Das macht deutlich, dass in der Kirche nicht der Amtsträger allein alles planen, beherrschen oder organisieren könnte, sondern dass es wirklich um die Verwirklichung des Gedankens des Volkes Gottes geht. Am Schluss nochmal der Hinweis auf dieses nachsynodale apostolische Schreiben von 1988. Es ist nicht ganz dünn, es hat immerhin gut 100 Seiten, aber hier ist in bisher noch unübertroffener Weise alles zusammengefasst, was so Laienapostolat, die Fragen der Laien, die Fragen des Verhältnisses zwischen Laien, Christen und Amtsträgern belangt, in einer wunderbaren Weise zusammengefasst.
Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, in unserer Katechismusreihe ist heute Diplom-Theologe Norbert Streit, Abteilungsleiter des Pastoralseminars für ehrenamtliche Laiendienste in Augsburg, zu Gast. Er hat uns 5 Leitlinien oder Leitgedanken für das Laienengagement in der Kirche genannt. Wir möchten im zweiten Teil der Sendung gerne noch konkreter ins Gespräch kommen, wie das in der Pfarrgemeinde vor Ort aussehen kann. Und natürlich möchten wir uns auch über die Ausbildung zum ehrenamtlichen Laienengagement im Pastoralseminar Augsburg unterhalten und nachfragen, warum eine solche Ausbildung notwendig ist und was man dort lernt. Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich, dass wir heute mit einem Experten über das ehrenamtliche Laienengagement in der Kirche sprechen können. Unser Gast Norbert Streit ist Diplom-Theologe und leitet im Bistum Augsburg das Pastoralseminar für ehrenamtliche Laiendienste. Vielen Dank, Herr Streit, dass Sie uns im ersten Teil der Sendung schon erklärt haben, welche Grundgedanken die Kirche und insbesondere auch das Zweite Vatikanische Konzil mit dem Laienengagement verbindet, warum wir unbedingt auch den Weltauftrag der Laien brauchen und nicht nur das Amtspriestertum, die Weiheämter in der Kirche. Wir haben jetzt schon gehört, dass das ehrenamtliche Laienengagement auch gar nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass selbst im Katechismus und im Kirchenrecht gezielt darauf verwiesen wird. Allerdings sind die Beschreibungen dort immer sehr vage. Es ist die Rede von Verkündigungsdiensten, Katechesen, Massenmedien und Engagement in politischen Organisationen, durch die die Laien Christus in die Welt tragen können. Welche Aufgaben sind damit denn ganz konkret gemeint?
Also beim Verkündigungsdienst und bei den Katechesen geht es darum, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben oder an Menschen, die immer wieder da sind und die noch nicht sehr viel wissen oder den Glauben eben genauer kennenlernen wollen. Wir haben ja oft die Situation, dass die letzte intensive gedankliche Auseinandersetzung mit Glaubensfragen im Religionsunterricht passiert und dann nachher nichts mehr. Also die Mittel der Glaubenskurse für Erwachsene oder für Jugendliche oder auch die Sakramentenvorbereitung für Kinder sind da der Ort, wo dieser Dienst der Katechese, der Glaubenseinweisung, der Glaubensunterweisung oder auch der Verkündigung passieren können.
Wir haben ganz am Anfang Ihres Vortrags gehört, dass Laientum meist mit Amateurhaftigkeit und ja einem Mangel an Ausbildung verbunden wird. Sie arbeiten jetzt im Pastoralseminar ganz gezielt daran, ehrenamtliche Mitarbeiter in den Gemeinden auszubilden und ihnen auch ein Handwerkszeug für ihre Aufgaben mit auf den Weg zu geben. Warum ist denn diese Ausbildung notwendig?
Das ist eine ganz sportliche Herausforderung. Jeder, der in seinem Bereich fit sein will, der für andere was tun will, geht in ein Training. Wir lernen miteinander, was es heißt, Kirche zu sein, was es heißt, zu einer Gemeinde zu gehören und wie die verschiedenen Dienste aufeinander bezogen sind, wie es gehen könnte, miteinander gut, in einer guten Weise über den Glauben ins Gespräch zu kommen, die Heilige Schrift herzunehmen, nicht nur für die persönliche Bibellektüre, sondern auch als Instrument, um miteinander über seinen Glauben, über sein Leben in Austausch zu kommen. Das muss gelernt werden, das geht meistens auch besser, wenn man es nicht mit denen tut, die vor Ort sind, aber auch da geht es mit kleineren Gruppierungen in Glaubenskursen oder in Bibelschnupperkursen, wie wir gerne sagen. Wir laden auch ein, solche Ausbildungswochenenden zusammen mit Gleichinteressierten, Gleichgesinnten außerhalb der eigenen Pfarrgemeinde zu tun.
Das heißt aber nicht, dass in diesem Seminar, das Sie leiten, dann Ehrenamtliche eben doch wieder zu Hauptamtlichen umerzogen werden?
Nein, die Ehrenamtlichen bleiben Ehrenamtliche, aber sie übernehmen mehr Verantwortung vielleicht wie eine durchschnittliche Christin, ein durchschnittlicher Christ, weil sie ja sich bereit erklären, Dinge, die sie dann lernen im Gruppenprozess, auch daheim anzuwenden und zum Beispiel dann einen Bibelgesprächskreis zu initiieren. Also wo man sich dann einfach als geistliche Schriftlesung austauscht, zunächst miteinander betet und am Schluss auch einen gemeinsamen Lobpreis anstimmt, aber miteinander einen geistlichen Austausch übt. Das sagt nicht, dass nicht so ein Kreis dann auch den theologischen Experten braucht oder auch mal, wenn man sich nicht einig wird über geistliche Fragen, auch mal den Pfarrer hinzuzieht, zu Rate zieht oder den Kaplan oder wer immer zur Verfügung steht. Das ist damit nicht ausgeschaltet, aber wir brauchen einfach auch, damit der Glaube lebendig bleibt, die Möglichkeit, dass sich die Laienchristen in den kleinen Gemeinden auch untereinander treffen können.
Wenn ich mich nun bei Ihnen anmelden möchte für diese Ausbildung, muss ich mich dann vorher schon für ein bestimmtes Arbeitsfeld in der Pfarrgemeinde entscheiden oder geht das mehr aus dem Ausbildungsprozess hervor, wofür ich mich eigne?
Sie brauchen noch nicht entschieden sein, wo Sie sich einsetzen lassen wollen. In unserem Grundkurs für ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde, Fit fürs Ehrenamt, haben wir als Motto drüber gestellt. Da bieten wir Ihnen selber die Klärung an in der Gruppe, dass Sie miteinander entdecken, wo sind denn wirklich meine Stärken und meine Begabungen? Was kann ich denn von diesen Talenten gut und gerne für meine Gemeinde in Einsatz bringen, was kann wirklich als Charisma zum Aufbau der Gemeinde vor Ort dann dienen.
Melden sich die Leute von sich aus an oder werden sie vom Pfarrer, vielleicht auch vom Pfarrgemeinderat an sie weitervermittelt?
Die wenigsten, wenn ich es recht übersehe, melden sich von sich aus an, sondern werden durch Leute, die unsere Arbeit als Pastoralseminar kennen, geworben. Oder eben über die offiziellen Kontakte, also das Pfarrbüro, den Pfarrer, die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Sitz des Pastoralseminars ist in Augsburg. Das ist die Hauptstadt der Diözese, könnte man sagen. Ja. Aber die Diözese ist sehr groß. Auch Balderschwang gehört dazu. Reisen Sie dann herum und bieten auch in kleineren Gemeinden diese Kurse an oder muss man notwendigerweise zu Ihnen kommen?
Auch das tun wir gerne. Also wir sind drei Referentinnen und ich der Referent. Die ausschwärmen, meine südlichsten Kurse, weil Sie Balderschwang angesprochen haben, waren mal in Sonthofen oder in Wasserburg am Bodensee, beides Male zur Ausbildung von künftigen Gottesdienstleitern und Leiterinnen, also Menschen, die sich bereit erklären, in Urlaubszeiten, in Notfallsituationen Gottesdienste in ihren Gemeinden zu übernehmen und zu gestalten. Es kommt also vor, dass wir auch so weite Strecken fahren. Und außerdem haben wir etliche Kolleginnen und Kollegen in unserem Team der Honorarmitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin, die dann auch gegebenenfalls vor Ort solche Kurse übernehmen und um die wir uns dann unsererseits wieder kümmern.
Welche Leute melden sich denn bei Ihnen eigentlich an? Sind das vor allem Rentner? Sind das vor allem Hausfrauen? Wie schaut denn so Ihre Klientel aus?
Ach, das geht von jungen Erwachsenen, von 25 Jahren, sage ich jetzt mal, selten sind Jüngere dabei, aber es kommt auch vor, bis Anfang 70 Jahre. Also das ist eine bunte Mischung. Das Hauptklientel wird sein zwischen 40 und 60.
Welche Schwierigkeiten gibt es denn bei Laien, die sich in der Gemeinde engagieren wollen? Erleben Sie da besondere Probleme, die man überwinden muss, bevor die Menschen sich wirklich auch für diesen Dienst bereitstellen können?
Das sind die üblichen Probleme, die immer da sind, wenn einer mehr tut als die anderen. Also da gibt es schon die Neider in den eigenen Reihen, die dann gleich zu Beginn sagen, kaum dass man sich zu so einem Ausbildungskurs angemeldet hat, ja, du willst ja bloß was Besonderes sein, du willst dich ja bloß produzieren und vorne hinstehen. Das ist also oft für die, die sich da in aller Ernsthaftigkeit für einen Dienst ihrer Gemeinschaft zur Verfügung stellen, schon oft auch eine schwere innere Belastung. Das ist nicht so ganz einfach. Man kann es nie allen recht machen. Das andere ist, dass mit zunehmender Tätigkeit, diese Fälle gibt es auch immer wieder, dass die Konkurrenzsituationen natürlich immer stärker werden. Also Menschen, die bei uns Ausbildungskurse machen, sagen uns regelmäßig, wir passen jetzt natürlich auch viel mehr auf, was wir im Gottesdienst feiern, was in der Gemeinde alles passiert. Wir werden, auf Schwäbisch sagt man, gschleckig. Also wir merken, dass manches anders gehen könnte, machen Vorschläge, kommen nicht immer gut damit an. Und damit sind natürlich oft auch Auseinandersetzungen, leichtere, manchmal auch schwerere, auch mit inbegriffen. Das ist nicht auszuschließen, das kommt also auch vor. Also lernen, gut miteinander umzugehen und einander die Bälle zuzuspielen, anstatt Konkurrenzen aufzubauen, das ist auch ein Kursinhalt, den wir aber dann im Intensivkurs für, wo es um Leitungsqualitäten geht, weil ja auch Ehrenamtliche oft, wie schon genannt, Gruppen leiten müssen, Sitzungen, Versammlungen leiten müssen. Und da muss man auch so ein Know-how lernen und lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Sie haben erwähnt, dass es also Konflikte gibt zwischen Amtsträgern, zwischen Hauptamtlichen und Laien, die sich ebenfalls engagieren und Verantwortung übernehmen möchten. Es kommt aber auch manchmal vor, dass die Ehrenamtlichen sich in den Pfarrgemeinden ausgenutzt fühlen. Der Soziologe Michael Eberts, der viel über das Ehrenamt geforscht hat, hat einmal in einem Aufsatz provokant geschrieben, Ehrenamt ist auch Arbeit. Das heißt, Ehrenamt muss auch als Arbeit gewürdigt werden. Man kann Ehrenamtliche nicht zeitlich überfordern. Man muss ihnen vielleicht auch eine Entschädigung zahlen. Spielt das in den Gesprächen, die Sie mit Ehrenamtlichen führen, auch eine Rolle, dass Menschen sagen, eigentlich fühle ich mich ja fast wie ein Sklave der Pfarrei?
Es braucht immer sehr lange, bis überhaupt solche schlimmen Entwicklungen passieren. Aber es kommt immer wieder vor, wenn jemand schon jahrelang, manchmal jahrzehntelang tätig ist, dass er an den Punkt kommt, er kommt mit seiner Gutmütigkeit, mit seinen guten Ideen nicht mehr durch und da beginnt dann das Gefühl des Ausgenutztwerdens. Ich glaube, wir sind da in unserer Diözese und auch in anderen Diözesen auf einem guten Wege, dass wir dort, wo wirklich viel ehrenamtlicher, also ich möchte fast sagen Ersatzdienst geleistet wird, wo man dann auch schaut, dass es finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten gibt. Also wir sind da auch im guten Gespräch bei uns mit der Finanzkammer, die wieder auf die Kirchenverwaltungen einwirken kann. Schaut mal, wer bei euch die Hauptarbeit trägt. Es kann nicht sein, dass nur Dienste finanziell mit Aufwandsentschädigungen und so weiter honoriert werden, die mit Geld zu tun haben. Es muss auch möglich sein, dass die Leute, die sehr viel unternehmen in der Sakramentenvorbereitung für Kinder und Erwachsene zum Beispiel oder eben als vielfältige Gruppenleiter für Glaubensgespräche, für Kursarbeit vor Ort, dass auch denen finanzielle Aufwandsentschädigung ausbezahlt wird, dass zumindest die Auslagen, die sie haben und die Fahrtkosten, die sie unternehmen für ihre Fortbildungen, von der Kirchenstiftung wieder vergütet werden können.
Es soll also nicht so sein, dass eine Pfarrei nur noch Ehrenamtliche einsetzt und dafür hauptamtliche Stellen immer mehr wegfallen und also auch die Bezahlung der Menschen immer mehr in den Hintergrund rückt.
Nein, wir verstehen ja das sowieso von vornherein anders. Wir sagen, eine lebendige christliche Gemeinde muss ja von ihren Ehrenamtlichen her leben. Es kann ja nicht sein, dass ehrenamtlicher Dienst nur als Ersatz- und Lückenbüßerfunktion für nicht mehr vorhandene hauptamtliche Kräfte hergenommen wird. Also das wäre zu wenig. Also gerade so, wie ich es versucht habe vorzutragen und wie wir in der Kirche das Laienapostolat verstehen, ist ja das ein Apostolat, das aus dem inneren Leben des Volkes Gottes kommt. Jeder ist aufgerufen, sich wirklich zu beteiligen, und es ist die nicht immer ganz einfache Aufgabe, das gebe ich ja gerne zu, der Hirten, der Leiter unserer Gemeinden, also im Wesentlichen unsere Pfarrer, das alles zusammenzuführen, beieinander zu halten und da zu einer gemeinsamen Linie zu kommen.
Das Wort Ehrenamt ist eigentlich ein recht altes und altmodisches Wort. Es kommt ja so aus der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts. Hat heute Ehrenamt überhaupt noch irgendetwas mit Ehre zu tun?
Ja, teilweise kommt die Ehre schon noch vor und wird auch herausgestellt. Also wenn man es mal lange genug ausgehalten hat, dann bekommt man ja auch eine Jubiläumsnadel und eine Ehrenurkunde ausgestellt. Ob das jetzt vom Amt bei uns für Kirchenmusik ist, für musikalische Leistungen, für Organistendienste zum Beispiel, oder ob es von den Regionalbüros ist für allgemeinen Einsatz im pfarrlichen, kirchlichen Leben, ob es ein Ulrichskreuz ist oder die Ehrennadel, die man von der bischöflichen Finanzkammer kommt für lange Dienste, und eine Menge andere Möglichkeiten gibt es auch noch. Also da wird die Ehre schon noch sichtbar. Was nicht so gut ist, das ist die Kombination von Wahlamt und ehrenamtlicher Tätigkeit. Das merke ich jetzt, wird zukünftig immer schwieriger, dass Leute sagen, ich arbeite ja gern in meiner Pfarrgemeinde mit, möchte mich dann aber nicht dafür auch noch wählen lassen müssen. Also wir müssen in Zukunft stärker dahinschauen und es trennen. Die eine Gruppe, das sind die, die sich bereit erklären, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Die brauchen von der Leitung der Gemeinde, also vom Pfarrer und vielleicht vom Pfarrgemeinderat, noch zusätzlich einen Auftrag, ein Mandat, damit sie ihre Tätigkeit, den Zeitraum, der abgesprochen ist, gut tun können. Und das andere wäre ja, das Beratungsgremium des Pfarrers, also der Pastoralrat, wie es im Konzil heißt, die sollen ja den Teil tun, wo es um Überlegungen, Planung, Reflexion geht. Und man sollte den Pfarrgemeinderat nicht dazu missbrauchen, nur die praktischen Tätigkeiten zu tun. Das sind zwei Paar Stiefel. Also sonst nimmt man die einzelnen Gruppierungen und die einzelnen Dienste, glaube ich, auch nicht recht ernst. Aber das müssen wir schauen, wie man das in Zukunft gut hinbekommt. Also dass man denen, die gerne sich einbringen und beraten wollen, auch ihr Forum gibt, und den anderen, die sagen, ich stelle ja meine Dienste zur Verfügung, das auch in anständiger Weise tun kann. Auch mit dem schon genannten Auslagenersatz und auch mit Formen der Wertschätzung und Anerkennung, die es aber in vielen Pfarreien schon in schöner Weise gibt, dass also der Pfarrer das organisiert, dass ein festliches Essen gibt oder dass man einen bunten Abend gestaltet, wo wirklich alle, die da ehrenamtlich tätig sind in einer Pfarrei oder in einer größeren Seelsorgeeinheit, mal zu einem großen Fest eingeladen werden.
Mhm. Ein Leitwort zum Pastoralplan 2000 in Passau war: Alle sind begabt, niemand ist unbegabt. Gibt es aus Ihrer Sicht Leute, die sich einfach für kein Ehrenamt eignen und die man als Pfarrgemeinde auf jeden Fall ablehnen muss?
Das kommt immer drauf an, wie weit ich setze. Also so wie wir auch in der Krankenpastoral immer sagen, es ist kein Denken und kein Gebet umsonst. So meine ich, ich würde ja den ehrenamtlichen Dienst auch auf den spirituellen Bereich erweitern und da noch mehr darum bitten, dass Menschen, die sich einfach Zeit nehmen können, bestimmte Gebetsanliegen mitnehmen und dafür beten. Wir hatten früher stärkere Kernmannschaften, zum Beispiel an Rosenkranzbetern und Beterinnen, denen man dann auch ab und zu mal ein Anliegen sagen könnte. Also solche Gebetskreise, denke ich, sind schon auch wichtig. Ob man die dann gleich als ehrenamtliche Mitarbeit dann nach den klassischen bürgerlichen Regelungen bezeichnen will und kann, das ist dahingestellt. Aber es sind wichtige Dienste, wenn ich jetzt so von unserer Gemeindetheologie her denke, die wir genauso brauchen. Also von der Richtung her wären alle begabt, irgendetwas, kleine Dienste zum Miteinander, zum richtigen Tun als christliche Gemeinde beizutragen. Wenn man die engen Kriterien hernimmt, dann kann schon sein, dass es tatsächlich auch ab und an mal sowas gibt, wie ich vorher beschrieben habe, so Wichtigtuer, die sich nur produzieren wollen. Das ist auch in unserer Tätigkeit ab und zu schon vorgekommen, dass ich zu einem Pfarrer fahren musste und ihn fragen musste, was er sich denn dabei gedacht hat bei der einen oder anderen Kursanmeldung, weil es einfach nicht gut gehen konnte nach dem ersten Ausbildungswochenende. Da merkt man das ja, wenn man mit den Leuten selber zu tun hat. Also das ist schon auch immer wieder vorgekommen.
Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer näher über das ehrenamtliche Engagement in der Pfarrei erkundigen wollen und vielleicht auch im Bistum Augsburg wohnen, wo bekommen sie dann bei Ihnen näheren Kontakt und Informationen?
Sie können zunächst mal schauen, wenn Sie das wollen, im Internet über pastoral-seminar.bistum-augsburg.de, also auf unserer Homepage. Sie können uns einfach schreiben, Pastoralseminar Augsburg, wir brauchen kein Postfach mehr, 86 140 Augsburg, oder Sie rufen einfach bei uns an.
Ja, die Informationen, die hinterlegen wir natürlich auch bei unserem Radio Horeb Hörerservice. Die Telefonnummer finden Sie im Internet oder auf den Programmheften von Radio Horeb. Auch im Internet auf www.horeb.org werden wir natürlich das Pastoralseminar in Augsburg verlinken. Dann haben Sie von dort aus direkten Zugriff. Vielen Dank erst einmal an Sie, Herr Streit, dass Sie auf die Fragen geantwortet haben und uns das ehrenamtliche Engagement, wie es nach dem Zweiten Vatikanum in der Kirche gefördert werden soll, näher erklärt haben.
Gerne geschehen.
Sie, liebe Hörer, können die heutige Sendung auch wieder nachhören, entweder als Podcast und Download auf www.horeb.org oder als kostenlose CD. Der CD-Dienst ist für Sie zu erreichen in Immenstadt unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie 0049 vor. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Wir hoffen, dass wir Ihnen allen Lust gemacht haben, sich näher mit dem Ehrenamt in der Kirche zu befassen und vielleicht auch nochmal die eigenen Möglichkeiten zu bedenken, in der Pfarrei vor Ort aktiv mitzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag und weiterhin viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb. Auch Ihnen, Herr Streit, alles Gute und auf Wiederhören.
Dankeschön.